Heute ist Sarah Desai bei mir zu Gast. Sie ist Coach, Speakerin und Bestseller-Autorin. In ihrem Buch Leb das Leben, das du leben willst, nimmt sie den Leser mit auf eine ganz besondere Zeitreise durch die eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja, und wie entstehen denn jetzt eigentlich innere Stärke, Klarheit und der Mut zur Veränderung? Genau darüber habe ich heute mit Sarah gesprochen. Sarah, so schön, dass du heute da bist. Und wir wollen ja heute über das große Wort der Resilienz sprechen, aber gar nicht theoretisch oder aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus, sondern möglichst praxisnah. Aber ich möchte ganz klassisch beginnen, weil ich finde, dass mit diesem Begriff der Resilienz, wenn man da mal bei der Definition anfängt, dann wird das ja gängigerweise sehr gerne als Widerstandskraft im Leben beschrieben. Ich habe damit so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil ich, wenn ich mir vorstelle, dass ich, wenn ich mir Widerstand höre, dann denke ich an Härte, an vielleicht sogar auch eine gewisse Steifheit. Und wenn ich mir das Leben vorstelle, so wie es ist, so bunt und so dynamisch, dann wird man, glaube ich, mit Härte und eben diesem Verständnis von Widerstandskraft nicht gut durchs Leben kommen. Wie geht es dir mit diesem Begriff und was ist für dich eine gute Definition?
Ja, fühle ich deine Einwände. Und für mich ist es so, es ist eher eine Weichheit. Und durch diese Weichheit kann ich eine andere Form annehmen und kann eben, wenn wir jetzt aus der Physik kommen, wenn Druck entsteht, kann ich natürlich mit Druck gegenhalten. Dann kann aber Folgendes passieren, ich zerbreche daran. Oder eben, ich nehme eine andere Form an, ich werde weicher und kann mich diesem Druck anpassen, um anders damit umzugehen und kann dadurch gut durch diese Lebensphasen kommen. So würde ich es für mich definieren.
Ja, und das fühle ich auch viel, viel mehr aus meinem Verständnis, auch wie ich das Leben bisher erfahren durfte. Nach meiner Erfahrung ist es ja so, dass man nicht irgendwie als Mensch, als Kind auf die Welt kommt und merkt, hupsala, jetzt muss ich aber hier irgendwie die sogenannte Resilienz für mich trainieren, sondern das passiert ja mit Ereignissen oder mit Erfahrungen. Kannst du dich erinnern, wann du so das erste Mal gespürt hast, so jetzt ist so meine erste wirkliche Lebensherausforderung, ohne jetzt wirklich, also in der Theorie zu wissen, es kommt jetzt auf Resilienz an, aber wo war für dich so, also für mich war es zum Beispiel mein Studium, und zwar habe ich eine absolute Fehlentscheidung getroffen. Und da zu sagen, nein, ich mache das nicht mehr, heutzutage denke ich Pillepalle, aber es ging halt das erste Mal wirklich darum, Eigenverantwortung zu übernehmen. Wann war das für dich so, dein erster Herausforderungsmoment?
Naja, so ganz bewusst, glaube ich, auch in dem Alter, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass wir vorher so ein bisschen gelenkt werden, ne? Also es ist ja vieles vorgegeben letztendlich. Ja, du gehst halt in den Kindergarten, in eine Grundschule, dann gehst du in die weiterführende Schule und dann irgendwann trifft man Entscheidungen. Mache ich jetzt eine Lehre? Beende ich die Schule? Gehe ich zur Uni? Und das sind ja eigentlich, wenn wir mal, das ist eigentlich absurd, aber es sind die ersten ganz bewussten Lebensentscheidungen, wo wir meinen, die Konsequenzen selber zu tragen. Und ich glaube auch deswegen kommen da auch die ersten Widerstände, so bewusste Widerstände. Obwohl die eigentlich, wenn wir zurückschauen, jetzt so als Erwachsene, wahrscheinlich alle merken, oh, das war schon vorher, gab es schon in der Kindheit Momente, in denen ich unbewusst eine Resilienz entwickelt habe. Aber ich glaube, alle verspüren in dem Alter, was du gerade genannt hast, das erste Mal so diesen Druck des Lebens. Oder wie man so schön sagt, die Ernsthaftigkeit des Lebens.
Ja, ne, und da ist es schade, dass wir es als Ernsthaftigkeit schon wieder bezeichnen. Dabei ist es doch einfach nur mal eine Herausforderung, ne? Wie wir mit der Sprache einfach auch schon, und es geht ja gar nicht anders, immer wieder so Bewertungen reinbringen. Sarah, du hast ein wunderbares Buch geschrieben, Lebe das Leben, das du leben willst. Und das nehmen wir heute auch als roten Faden, um uns diese Resilienz, diesen Begriff, wie auch immer, als eine Zeitreise zu betrachten, weil dein Buch auch genau so aufgebaut ist, also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und bevor wir damit einsteigen, würde ich aber gerne noch mal ganz kurz ein bisschen auf deine Geschichte eingehen wollen, weil ich glaube, das ist auch wichtig, um einen Mensch oder um sich selbst auch besser zu verstehen. Eine Sache ist mir in deinem Buch hängen geblieben. Du beschreibst da sehr eindrücklich, du bist im Haus deiner Großmutter groß geworden, gemeinsam mit deiner Mutter. Und deine Großmutter muss eine sehr markante Frau gewesen sein, eine Ärztin, da wäre meine Parallele, meine Mutter ist Ärztin, deswegen ich weiß, was das für eine Wirkung sein kann. Und du hast dich da aber immer wieder auch, korrigiere mich, aber für mich ist es so hängen geblieben, falsch gefühlt oder auf jeden Fall eingeengt. Wie hat dich das als Kind geprägt?
Also meine Großmutter war eine ganz, ganz tolle Frau und wenn wir über Resilienz sprechen, wahrscheinlich die resilienteste Person, die ich kenne, die eben zwei Kriege mitgekriegt hat, als erste Frau oder der ersten Frau in ihrer Generation gesagt hat, von Anfang an, bevor sie Ja zum Heiratsantrag gesagt hat, aber ich will arbeiten, ja, das war alles früher nicht selbstverständlich, aber du musst dir vorstellen, als wir ins Haus unserer Großmutter oder meiner Oma gekommen sind, waren die ja schon fertig mit allem. Die waren ja schon quasi, die Kinder waren aus dem Haus. Und jetzt kommen wieder die Enkelkinder. Und meine Oma ist eben auch ein Kind ihrer Zeit und mit ganz anderen Prägungen groß geworden und ganz anderen Traumata, die auch nicht angeschaut wurden. Also ja, die Generation hat einen Krieg mitbekommen, saß im Bombenkeller, als die Bomben gehagelt sind. Man hat aber nicht drüber gesprochen. Und wir wissen ja heute, dass sowas weitergegeben wird, nicht nur in der Erziehung, sondern auch generell, wenn wir über die Epigenetik sprechen. Und natürlich, dann komme ich da hin und als Kind zweier Kulturen, was für sie auch fremd war, mit Sicherheit, was fremd war, und auch, ja, irgendwie so ein bisschen als Gast, ja, es war ja nicht so geplant, dass wir da hinkommen und sie hat wirklich alles für uns getan, hat die absolute Verantwortung übernommen, aber natürlich bin ich auch ein Kind meiner Zeit mit ganz anderen Bedürfnissen und Wünschen und Träumen und da sind dann einfach auch Welten oft aufeinander geprallt und ich bin meine Welt, dadurch, dass ich dort groß geworden bin, wurde ja in ihre Welt gelegt. Das heißt, ich musste mich dort anpassen und ich glaube, das habe ich schon immer gespürt. Ich muss aber auch sagen, das war immer ein Thema. Aber zum Ende hin, ich habe meine Oma letztes Jahr auch begleitet in der Sterbebegleitung, da hatte sie sich nicht für ausgesucht. Und wir haben eben auch in unserem Leben diese Kämpfe ausgefochten. Und sie hat hinterher gesagt, die Sarah ist von allen aus der Familie die Einzige, die wirklich glücklich geworden ist, weil die hat sich nie was sagen lassen. Und die Sarah ist genauso wie ich. So, und obwohl wir vorher so weit auseinander waren, hat sie dann gesagt, ey, die ist wie ich, die Sarah. Und vielleicht braucht es das auch, dass man auch auseinandergehen kann, damit jeder sich entfalten kann und blühen kann, um dann zu merken, wir sind uns gar nicht so unähnlich. Und ich habe diese Reise eben auch gebraucht, die ich da beschreibe in dem Buch. Ja,
ja. Ja. Und so schön finde ich gerade, dass, weil ich glaube, und da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu sprechen, eben wie du so schön beschreibst, dass man dann spätestens rückblickend erkennt, hey, meine Mutter, mein Vater, meine Großeltern sind eben auch Kinder einer anderen Zeit und können vielleicht auch einfach gar nicht anders sich verhalten, weil sie ja einen ganz anderen Rahmen haben. Aber ich glaube, das vergisst man dann gerne, wenn man heute mit den eigenen Eltern in Kontakt ist oder so weiter. Aber das ist eben, ja, der Rahmen prägt eben einfach. Und eine zweite Geschichte, auf die ich gerne auch noch eingehen würde, weil du hast ja, bevor du jetzt Bestseller-Autorin und Coach oder Coachin geworden bist, Speakerin, hast du ja in der Musikindustrie gearbeitet, aber wahrscheinlich war das auch nicht ein 9-to-5-Job, sondern das ist ja auch etwas, das ist für viele so ein Traumjob, ja, also in der Musikindustrie tätig sein, mit namhaften Künstlern tätig sein, dort wahrscheinlich auch sehr kreativ und auch sehr tief mit den Künstlern eben, ja, in Kontakt zu stehen. Und dann hast du das alles 2016 in Anführungszeichen aufgegeben. So, wie hat dein Umfeld reagiert?
Es kommt auf die Menschen an, ja. Bleiben wir mal bei der Familie. Die war natürlich, aus Sorge heraus, also ne, die Herkunftsfamilie, aus Sorge heraus, um Gottes Willen, was machst du? Und Menschen, die aber so meine Wahlfamilie sind oder jetzt eben mein Mann, die haben gesagt, ja, musst du machen, weil ich bin einfach ein Mensch. Mir wird alles nach 3 Jahren langweilig so ein bisschen und ich möchte wachsen und ich möchte erfahren und ich habe auch das Gefühl, das Erfahren, das ist eigentlich das Leben auch, ne? Und diese ganzen Schranken, die wir uns im Kopf setzen, das sind halt Schranken und es braucht immer viel Zeit, bis so eine Schranke zerbricht, auch bei mir, weil da sehr viel Konditionierung, sehr viel Unsicherheit mit drin ist, aber da liegt eigentlich die größte Freiheit. Und bei mir war es auch so, dass ich ja gar nicht wusste, was soll danach kommen. Also ich habe ganz viele Ausbildungen schon gemacht, während ich im Job war, also in der Musikindustrie, habe mich schon sehr viel für diese Themen interessiert, Spiritualität, habe eine Trauma-Healing-Ausbildung gemacht, habe ganz viel im Buddhismus gelernt, habe im Schamanismus gelernt, habe in der westlichen Achtsamkeitslehre gelernt, im Coaching-Bereich gelernt, Osho-Retreats. Ich habe einfach alles mitgenommen, also erfahren. Und dass ich aber damit quasi außerhalb dieser geschlossenen Gruppen, ja, arbeiten möchte, das war mir überhaupt nicht klar. Das heißt, für mich war dieser Schritt tatsächlich, ich lasse etwas hinter mir, ohne zu wissen, was danach kommt. Und das ist das Schwierigste, aber auch das größte Geschenk, weil das muss man erstmal aushalten. Und das, ich beschreibe es auch in meinem Buch. Wir sind dann auf Reise gegangen, also wir haben unseren Sohn aus der Schule genommen und sind dann mehrere Monate gereist. Und man stellt sich das ja so vor, ach toll, Classic. Und ich saß wirklich an den schönsten Plätzen der Welt und habe einfach nur geheult, weil ich diese Unsicherheit verspürt habe. Ne? Ich wollte mein Handy nehmen, wieder nach Jobs googeln und gucken, ob ich nicht doch wieder in das Alte zurückgehe, was ich ja bewusst hinter mir gelassen habe. Also ich musste nicht gehen, die hätten mir sogar angeboten, ein Sabbatical zu machen. Aber irgendwas in mir hat gesagt, das ist es nicht mehr. Und das auszuhalten, und ich habe einen guten Bekannten, der zu mir gesagt hat damals, weil er selbst diese Erfahrung gemacht hat, der hat gesagt, Sarah, du musst erstmal ein halbes Jahr die Wand anstarren. Vorher lass dich auf gar nichts ein. Und dann kommen nämlich Sachen, die hinter dem Gewohnten sind und hinter den Strukturen, die wir kennen. Aber da ist es natürlich, spielt ganz viel rein. Existenzielle Ängste, auch wer bin ich als Individuum, ne? Wenn ich mich nicht mehr über meinen Job definiere, über meine Kontakte definiere. Da wird es eigentlich wirklich interessant und da ist auch mit mir ganz viel, wenn wir jetzt dieses Wort Persönlichkeitsentwicklung verwenden wollen, wirklich passiert, nämlich im echten Leben und nicht auf irgendwelchen Veranstaltungen oder Ausbildungen oder geschützten Räumen, sondern im echten Leben. Und ich war froh, dass ich vorher schon alle meine Erfahrungen oder viele gesammelt habe, eben in dem Feld, die sind mir sehr zugute gekommen. Da konnte ich mich ganz gut halten in diesem Raum ohne doppelten Boden und ohne Netz.
Ich habe gehofft, dass du genau diese Dinge ansprichst, weil das zum Beispiel beim Beruf oder wenn man sagt, ich will meiner Berufung folgen, da ja so oft die Vorstellung besteht, wenn ich dann diesem Ruf folge, dann fühle ich mich sofort gut. Aber es ist ja genau das, was du beschreibst. Das sind erstmal ganz schwierige Gefühle, weil da diese Motive von Angst versus Sicherheit in uns kämpfen und das kein Symbol oder kein Anzeichen ist, dass ich jetzt was Falsches tue, wenn ich mich gerade unsicher fühle, sondern dass genau das der Kern dessen ist, wo man durchgehen darf. Also ich habe das auch schon zweimal mindestens in meinem Leben so erfahren und deswegen, ich bin dir so dankbar, dass du das gerade so explizit angesprochen hast. Ich komme da später auch nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über deinen Teil der Zukunft aus diesem Buch sprechen. Aber lass uns mal kurz jetzt wirklich auf dein Buch, das hier aufgebaut ist, erstmal mit der Vergangenheit. Und da hast du so schön diesen Bereich, sage ich jetzt mal, Wunden erkennen und annehmen. Und Ich teile das und ich sehe trotzdem die Gefahr, dass Menschen, das ist ja auch so der klassische Ansatz, den man sehr gerne in einem Coaching oder selbst wenn jemand auch in eine Therapie geht, beginnt, ne, lass uns mal auf deine Vergangenheit schauen, wie ist denn deine Familie? Und dass man dann in der Vergangenheit hängen bleibt. Ne? Also dann eben sagt, okay, ich bin geworden, weil meine Großmutter, weil mein Vater, weil meine Mutter. Aber dann findet ja auch keine wirkliche Veränderung statt, weil man eben in der Vergangenheit, ich sage jetzt mal, hängen bleibt. Wie siehst du das?
Beziehe mich da gerne wirklich, wenn wir jetzt mal klassisch auf Coaching gehen, da, das hat ja viele Wurzeln in der kurzzeitigen Lösungstherapie. Das bedeutet, ich gucke schon immer auf die Lösung. Ich versuche nicht in dieser Problemtrance zu verhaften. Da gebe ich dir absolut recht. Ja, also wir sind ja Meister da drin, uns in Problemen zu wälzen und zu marinieren, bis sie uns völlig umhüllen. Und deswegen, ich bin schon auch ein Fan, dann die Lösung anzugucken. Aber um die Lösung anzugucken, muss ich aber auch sehen, was ist denn eigentlich das Problem oder was ist die Ursache? Und dafür finde ich es schon gut, in die Vergangenheit zu gucken, weil vieles, was ich heute spüre, geistig, Unzufriedenheit oder wenn ich merke, ich komme immer wieder in die gleichen Muster, ne? Also ich brenne mich aus oder ich denke, es reicht nicht und deswegen gebe ich immer 180% statt einfach mal 80 oder ich passe mich an, ich merke, eigentlich ist da noch mehr, aber ich versuche, ich kann da nicht ausbrechen und da müssen wir nicht immer über die größten Wünsche beruflich sprechen. Es kann auch einfach sein, mal zu jemandem zu sagen, ey, das ist meine Meinung dazu und die ist vielleicht anders als deine Meinung und es ist trotzdem okay, ja, also diese Anpassung. Und das sind ja alles nur Symptome, die sich dann in unserem Leben manifestieren, aber der Ursprung dieser Symptome liegt eben oft in unserer Kindheit, um es mal kurz zusammenzufassen, ist, wenn das ist meine Überzeugung. Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir einfach so, wie wir sind. Das kann man jetzt auch einfach Essenz nennen, zum Beispiel, ohne da jetzt groß esoterisch zu werden. Und dann kriegen wir ziemlich schnell gespiegelt von unserer Umwelt, was ist okay und was ist nicht okay an dir. Und wir wollen okay sein, weil ich alleine überhaupt nicht überleben kann, wenn da niemand ist, der sich um mich kümmert. Deswegen gibt es bei den Babys auch das gespiegelte Selbstwertempfinden. Wir lächeln unsere Eltern an, um Lächeln zurückzubekommen, um das Gefühl zu kriegen, du bist hier willkommen. Weil wenn ich nicht willkommen bin, überlebe ich einfach nicht. Das heißt, dieses ich möchte dazugehören, ist wahnsinnig wichtig. Und dieser Kreis, erstmal sind es die Eltern oder die Fürsorger und dann wird das immer weiter, ne? Dann wird es das erweiterte soziale Umfeld. Und ich kriege ziemlich schnell gespiegelt, welche Teile meiner Persönlichkeit lassen mich sicher sein und welche eben nicht, werden nicht akzeptiert. Und ich bilde dann eine Persönlichkeit oder ich manifestiere mich in einer Persönlichkeit, die sich komplett nach außen orientiert. Also meine Persönlichkeit ist irgendwie das, was ich bin, weil ich habe es ja aufgebaut, aber auch ein bisschen das, was ich nicht bin, weil ich halt im Aufbau dieser Persönlichkeit oft gucke, was will das Außen von mir? Und irgendwann läuft es halt automatisch ab. So, das heißt, es ist schon auch eine manipulativ hört sich oft so negativ an, aber nehmen wir mal das Beispiel People-Pleaser zum Beispiel, wenn ich es immer allen recht mache. Das hat nichts damit zu tun, dass ich möchte, dass die Leute eine gute Zeit haben, ja, sondern das ist schon auch was Manipulatives. Ich will nämlich das Narrativ lenken. Wie denken andere über mich? Wie sprechen andere über mich? Weil wenn sie gut über mich sprechen und gut über mich denken, dann bin ich in Sicherheit. So, das ist der Ursprung. Der Ursprung ist gar nicht zu sagen, weißt du was, meine Freundin hat mich nach Hilfe gefragt. Klar helfe ich. Das ist was anderes. So, und so manifestiert sich das eben in unserem Leben und lenkt uns, obwohl wir das oft gar nicht, obwohl das gar nicht unseren wahren Bedürfnissen entspricht. Und jetzt, wenn wir uns das angucken und das verstehen und dann gucken, hey, wie war es denn bei uns zu Hause? War ich diejenige, die zum Beispiel, was oft ist, geguckt hat, dass Harmonie zu Hause ist, weil bei den Erwachsenen keine Harmonie ist. Ja, war ich dafür zuständig, dass es allen anderen gut geht? Oder habe ich gedacht, ich müsste diese Rolle erfüllen zum Beispiel. Oder habe ich gutes Feedback bekommen, nur wenn ich Leistung erbracht habe? Oder war da vielleicht sogar Liebesentzug, wenn ich mal aus der Reihe getanzt bin, was auch immer es ist. Und ich glaube, wenn wir das uns einmal angucken und auch diese weitreichende Wirkung, dann reicht das. Ich muss meine Kindheit nicht aufarbeiten. Ich muss da nicht, die kann ich eh nicht aufarbeiten. Ich kann ja nicht mehr zurückreisen. So. Aber wenn mit diesem Verständnis verstehe ich mein Verhalten heute und auch meine Motivation heute ganz anders, weil wir alle oft an Punkte kommen, wo wir denken, hey, ich weiß es doch eigentlich besser, aber ich mach's trotzdem nicht. Was ist denn da so stark, was mich da so lenkt? Und ganz oft liegt es eben da. Und da finde ich die Vergangenheit einfach als Erkenntnisgewinn wahnsinnig hilfreich, um dann eben im Hier und Jetzt damit zu arbeiten.
Ganz genau, und dann eben diese Eigenverantwortung auch eben zu übernehmen. Okay, wie du so schön gesagt hast, die Vergangenheit war schon, da können wir nichts mehr ändern, aber ich kann meine Wunden im Heute sehen und heute, weil als Kind kann ich daran nichts mehr ändern, aber jetzt im Heute kann ich die Verantwortung übernehmen und schauen, kann ich meine Bedürfnisse anders stillen, kann ich mein Verhalten wieder anders gestalten, ja. Also da sehe ich das dann genauso und ich fand das so, so schön und so, so wichtig, dass du in deinem Part der Vergangenheit unbedingt auch noch zwei so ganz große Begriffe angesprochen hast, die ich so essentiell finde, die mich auch tagtäglich in meiner Arbeit mit Menschen begleiten. Es ist die Vergebung und das Loslassen. Also immer und immer wieder ne, diese emotionale Last oder auch Bindungen, die einem nicht gut tun, immer und immer wieder wirklich gut für sich aufzuarbeiten, hier wirklich aufzuarbeiten. Was ist für dich der Kern von Vergebung?
Oh, da gibt es verschiedene, aber Nummer eins, Vergebung kann eben auch bedeuten, weil es wird oft gleichgesetzt mit, ich heiße etwas gut oder ich entschuldige das Handeln. Nein, Vergebung kann auch bedeuten, dass ich sage, hey, das geht so gegen meine Wertvorstellungen, dass ich da nicht mit reingezogen werden will und ich möchte nicht quasi Teil des Ganzen sein, ja. Und Vergebung bedeutet aber vor allem auch zu sagen, ich befreie mich davon, ich möchte diese Last nicht tragen. Und es gibt im Buddhismus das scharfe Schwert des Mitgefühls und das kann bedeuten, dass wir sagen, ich sage ganz klar, ich grenze mich davon ab und weil ich mich eben davon abgrenze, lasse ich es los. Und das muss aber nicht ein Nein zu dir als Mensch sein, sondern zu dieser Handlung. Manchmal ist es auch ein Nein als Mensch. Ich bringe da nicht als Mensch, sondern der Tat gegenüber. Entschuldigung, ich bringe da ein Beispiel an. Ich war mal in einem Retreat eine Woche, da wurde nicht gesprochen, nur in sogenannten Sharings. Du warst dann so in so kleinen Gruppen. Und es ging wirklich sehr, sehr tief. Und da war ein Mann, der seine Frau betrogen hat. Und immer wieder. Und der hat über diesen Schmerz gesprochen, diese Lücke, die er in sich nicht füllen kann. Und dadurch immer wieder neuen Schmerz verursacht. Und da war auch eine Frau, die kannten sich nicht, aus unterschiedlichen Ländern auch, die da war und die eben gerade von ihrem Mann mehrfach betrogen wurde und gesagt hat, dieser Schmerz und na, ich kann damit nicht umgehen. Also wirklich die unterschiedlichen Sichtweisen. Und die beiden haben wahrscheinlich zum allerersten Mal, weil es war eben nicht ihre Situation, den Schmerz des Menschsein des anderen gesehen. So. Und diese Frau ist dann nach Hause gefahren und hat sich trotzdem von ihrem Mann getrennt, weil sie gesagt hat, ich kann so nicht leben, aber hat gesagt, ich wünsche dir trotzdem nur das Beste. Scharfes Schwert des Mitgefühls. Ich kann zu dir Nein sagen, ohne zu sagen, ich verdamme dich für immer und ich wünsche dir nur was Schlechtes, sondern ich sehe, du bist auch ein Mensch, ja. Das ist da, wo wir uns immer begegnen, im gemeinsamen Menschsein. Das ist Mitgefühl. Mitgefühl ist der Kern für jede Vergebung, echte. Und trotzdem sage ich Nein zu dieser Partnerschaft und das muss ich, um eben Ja zu mir zu sagen, sonst wäre es ein Nein zu mir. Und trotzdem, ja, verdamme ich dich nicht. Du bist nicht per se ein schlechter Mensch, so. Und du hast auch deinen Struggle und deine Schmerzen, aber es geht halt einfach nicht, dass wir das zusammen machen, weil dann gehe ich unter und ich muss Ja zu mir selbst sagen. Und ich finde, das zeigt es so eindrücklich, ja, Mitgefühl, weil das ist das, wo wir uns treffen können, egal was ist, egal wie wir auseinander kluften, ja, dass der Kern ist das gemeinsame Menschsein. Und wenn wir das sehen, dann sehen wir auch oft, dass Menschen hurt people hurt people. Und ich gehe jetzt mal nicht von Menschen hier, die anderen Gewalt antun und ne, das machen wir jetzt mal zur Seite, aber hurt people hurt people. Und das heißt, ganz oft ist eben auch der Verursacher hat auch ganz viel Schmerz. Und das heißt aber nicht, Vergebung heißt nicht, dass ich dann sage, ach komm, dann halte ich jetzt meine linke Wange hin und ja, weil ich sehe deinen Schmerz. Nein, ich muss sehen, was ist auch für mich gut. Und das kann eben auch ein Nein sein. Aber ich erkenne dein Menschsein trotzdem an.
Ja, auch das fühle ich aus ganzem Herzen. Also ich übersetze gerne Vergebung gerne als zurückgeben, diesen Haken einfach nur lösen, um eben selbst wieder für mich auch wieder sein zu können, aber nicht eben in dieser Verdammung, weil die bindet mich ja auch wieder an mein Gegenüber. Und da gibt es ja auch diese so ganz berühmten Beispiele, zum Beispiel Eva Moses Kor, die mit ihrer Zwillingsschwester in Auschwitz war und die ja ihren Tätern vergeben hat, wo sie ja auch verurteilt wurde. Wie kann sie das tun? Und sie hat dann eben erklärt, ich tue das nicht, weil ich die Täter entschuldige, sondern ich tue das für mich, um eben genau diese Befreiung, die du gerade beschrieben hast, im eigenen Leben zu erfahren. Und das wollte ich eigentlich gar nicht ansprechen, aber ich glaube auch bei der Selbstfürsorge ist es, glaube ich, das Ähnliche, ne? Wenn es darum geht, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und dann oft so die Angst bei Menschen, ja, dann werde ich ja zu einem Egoisten und das soll es ja gar nicht sein. Also auch hier wieder zu sehen, das ist, ich sehe dich, also ich möchte für andere da sein, aber ich möchte oder ist es auch meine Verpflichtung, für mich da zu sein und das darf sich immer wieder ausgleichen und das darf ein Wechselspiel werden. Also auch wieder das Menschsein zu sehen, diese Wechselseitigkeit. Wie geht es dir zum Beispiel bei der Selbstfürsorge? Die fällt ja auch so vielen so schwer, die im Leben zu leben.
Ja, das war in meinem zweiten Buch, da habe ich so kleine Übungen, Mama, also du bist mehr als genug und da, oder mehr als genug, und da ist ein Kapitel auch die Selbstfürsorge. Und da fällt eben genau das, was du gerade gesagt hast, auch das Loslassen mit rein, ja. Das Loslassen, wir halten oft fest, und sei das nun an vergangene Lebensereignisse oder an Ansprüche an uns selbst. Ja, wir halten fest und es führt dazu, wenn wir uns mal bewusst machen, das macht nichts besser in unserem Leben. Wir halten fest an Schuld, vor allen Dingen bei uns selbst, an Scham, an, wie gesagt, an Dingen, die wir bereuen. Und das geht ja oft so weit, dass das, wenn wir mal zurückschauen, schon unser Leben wirklich lange Zeit überschattet. Und uns das mal bewusst machen, was gewinnen wir, wenn ich jetzt noch 3 Wochen daran festhalte? Was gewinne ich? Nichts gewinne ich in den 3 Wochen. Im Gegenteil, bei vielen manifestiert sich das dann ja auch schon in körperlichen Symptomen, wie Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Magenschmerzen, was auch immer. Bei mir ist immer der verspannte Nacken. Und sich bewusst machen, was könnte ich gewinnen, wenn ich das loslasse? Wie viel Raum wird eigentlich frei für Neues, ja, wie viel leichter wird es? Und da wirklich ganz bewusst ranzugehen, das ist für mich auch Selbstfürsorge. Und auch manchmal zu sagen, und das, um es jetzt mal in den Alltag zu übersetzen, weil Loslassen ist ja so ein großes Ding, wenn ich merke, oder so mal ganz bewusst zu reflektieren, auch an alle, die auch jetzt zuhören, wie denkst du über dich selber? Wie hast du heute über dich gedacht? So. Und da waren bestimmt schon auch Gedanken, die nicht fürsorglich dir selbst gegenüber waren. Ne? Dass man an sich runterguckt und denkt, boah, das hätte ich jetzt aber gern anders. So. Oder weißt du, ich sehe uns jetzt hier in der Kamera und ich denke dann direkt hier so, oh Gott, ey, voll die Augenringe. So, weißt du, so, ja, aber das sind ja alles Gedanken, die da sind.
Ich hab genau dasselbe gedacht und als ich dich das gesehen habe, dachte ich, so schöne Locken und ich habe ja auch Locken und ich, siehst du, und das ist wieder das mit dieser Eigen- und Fremdwahrnehmung und so ehrlich und so schön, dass du es ganz, wirklich ganz authentisch sagst. Ich fühle mich in jedem Satz.
So, und ich habe gedacht, als ich dich gesehen habe, boah, sie hat so coole Locken, siehst du? So, und bei mir habe ich gedacht, boah, ey, heute einfach nur so Kraut und Rüben auf dem Kopf. Aber da siehst du mal, und wie oft guckt man an sich runter und hat so Gedanken oder Gedanken wie, ja, du musst jetzt noch das und das und das machen, obwohl man eigentlich gar nicht mehr kann. Und das Krasse ist, wenn wir so mit uns selbst umgehen, das fällt gar nicht auf. Was machen wir? Wir sitzen hier trotzdem im Interview, wir machen eine neue Waschmaschine an, als wenn nichts passiert wäre. Weißt du, du würdest mit niemandem anderen so reden. Wenn du mit jemandem anderen so reden würdest, dann würdest du die Person anrufen oder mit Blumen vorbeigehen und sagen, ey, Um Gottes Willen, I'm so sorry, dass ich das zu dir gesagt habe. Und bei uns selber, wir bügeln einfach drüber hinweg. Und da mal sich das wirklich bewusst zu machen, wie gehst du mit dir um, wie redest du mit dir? Und dann vielleicht, wenn du eher eine Pause brauchst, 5 Minuten dir einen Tee machen, dich aufs Sofa setzen und einfach mit dir sein und sanft zu dir zu sein. So, ich glaube, das ist schon auch ein riesen Gamechanger. Und dann natürlich fangen wir an mit Routinen wie, wenn du kannst, meditieren, Sport und all das, ja. Aber ich glaube, so diese ersten Momente, so dieses sich bewusst machen, weil wir können auch einen sehr gesunden Lifestyle fahren und jeden Tag zum Sport gehen und meditieren und trotzdem nicht fürsorglich zu uns selbst sein. Weißt du, dann ist es nämlich auch nur am Symptom rumwischen, weil dann ist nämlich die Motivation eine andere, weil ich mir eigentlich jeden Tag sage, ey, wie siehst du denn heute wieder aus? Du musst anders sein, deswegen gehst du zum Sport. So, ja, zum Beispiel. Oder du musst jetzt achtsamer sein, deswegen meditierst du, weil eigentlich bist du nicht achtsam. Und wenn du nicht achtsam bist und wenn du nicht jeden Tag meditierst, dann bist du gescheitert. Das ist ja, da bringt dir alles Meditieren nicht, bringt dir alles Sport nichts. So.
Hundertprozentig, dann wird es nämlich auch wieder ein Punkt auf der Leistungsagenda, ein Abchecken von, ich muss das wieder in das nächste To-Do. Und damit sind wir, das war nämlich genau der Begriff, den ich so gerne mit dir besprechen wollte, kommen wir auf die Gegenwart. Und du hast gerade schon den wichtigsten Begriff, den ich hier finde, auch schon angesprochen, nämlich ja genau dieses große Wort der Achtsamkeit. Aber ich glaube, dass viele Menschen, wenn die das jetzt gerade hören, denken, oh nein, jetzt reden die schon wieder über Achtsamkeit. Ja, also, und ich teile das zu hundertprozentig, wie wichtig dieser Begriff ist, aber ich glaube, er wird sehr oft missverstanden. Eben genau in diesem, das ist wieder etwas, was ich machen muss. Wie würdest du, und ich glaube, das, also, aber ich weiß, dass du es schaffst, wenn du wirklich so jemanden, wenn du einem kleinen Kind, also es ist jetzt diese ganz klassische Frage, aber wenn du wirklich mit möglichst einfachen Worten beschreiben müsstest, worum geht es bei dieser Achtsamkeit? Was würdest du sagen?
Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem Kind. Das ist ganz einfach. Erinnert euch mal daran, als ihr ein Kind wart und einfach vertieft wart in etwas. This is it, das ist Achtsamkeit. Wir haben als Kind oder wenn ihr jetzt Kinder habt oder Neffen oder was weiß ich, ja, Nichten, wenn die kleinen Kinder was machen, dann sind die voll in dem Moment. Es ist total egal, was vorher war. Es ist total egal, was danach kommt. Es wird auch nicht bewertet, was man tut. Man ist einfach vertieft. Das ist Achtsamkeit. Das haben wir verloren. Wirklich präsent, gewahrsam in dem Moment zu sein. Und das ist auch übrigens nicht nur was, was der Kopf macht. Das ist eine Geist, Körper, Herzfülle. Wirklich erfahren. So, was wir nämlich meistens machen, ist, wir bereuen Vergangenes. Wir bewerten das, was wir gerade machen. Wir denken an nächstes, was kommt. Und bei Kindern ist es ja so, da geht es wirklich nur im Moment. Und die können auch einen super Tag gehabt haben, aber wenn jetzt irgendwas nicht passt, dann ist total egal, was vorher war. Ja, und umgekehrt genauso. Und das ist für mich Achtsamkeit. Und Achtsamkeit wir können nur wissen, was Achtsamkeit ist, wenn wir nicht achtsam sind. Ich glaube, wenn du achtsam bist, dann ist es eigentlich der natürliche Zustand des Seins.
Ja, sehr schön. Ja, wirklich mal vom Gegenteil zu kommen. Und gleichzeitig, wenn du in dieser Achtsamkeit bist oder in dieser Bewusstheit oder in dieser Gegenwärtigkeit, dann ist das, dann fühlt sich das, ist, also ich erlebe das so, das ist so ein Richtigkeit ist auch wieder eine Bewertung, aber es fühlt sich so stimmig in sich an, ne? Also auch wenn man dann das Unangenehme erfährt, aber man ist so ganz bei sich. So erlebe ich das zumindest, ja.
Es ist etwas
Ja.
sehr Ehrliches, Achtsamkeit. Und ich muss
Ja.
auch sagen, ich hatte auch immer voll die Probleme mit dem Begriff, weil ich irgendwie gedacht habe, mir war das so ein bisschen klinisch. Und dann habe ich auch gedacht, also, ich habe meinen Podcast einfach The Mindful Session. Mindful ist ja Achtsamkeit für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe einfach irgendwie coole Worte. Also natürlich, worum geht es? Aber ich wollte es jetzt nicht irgendwie Spiritualität oder Coaching nennen. Habe ich gedacht, das hört sich ganz gut an. Ja, Pustekuchen. Auf einmal bin ich jetzt die Achtsamkeitsfrau. War nie so geplant. Und ich muss auch sagen, das sind alles nur Begriffe. Im Endeffekt ist es ein Gewahrsein, ein genau Präsentsein, ein Dasein und welchem Namen du dem Kind gibst, ist eigentlich total egal. Und deswegen verstehe ich auch, wenn Menschen sagen, boah, ey, hör mir auf mit der Achtsamkeit, genauso wie mit anderen Begriffen. Ich würde sagen, es ist wirklich ein, wir verrennen uns so oft im Labyrinth in uns. Ja? Und ob das nun konditionierte Dinge sind, getriggerte Dinge, wir verrennen uns. Und wirklich zu merken, was geht da eigentlich ab in mir und wie geht's mir, und nicht gelenkt werden, sondern wirklich aus dem eigenen Ich da zu sein und präsent zu sein, das ist Achtsamkeit. Und das kann eben ganz viel auch Freiheit schenken, weil wir checken ganz viel, wenn wir achtsam sind, ne? Also wir lernen uns selbst verstehen. Ich denke immer, es ist für mich so wie die Türklinke runterdrücken und die Tür aufmachen und ich stehe da und sage zu mir selbst Hallo. Das ist es letztendlich.
Ja, sehr schönes Bild. Und wenn ich dann die Türklinke runtergedrückt habe und dann mal in mich reingekommen bin, dann erleben, glaube ich, viele Menschen zwei Gefühle oder vermissen vor allem auch ein Gefühl. So erlebe ich das zumindest in meiner, wenn ich dann im Kontakt mit Menschen bin. Erstens erleben sie gerade, glaube ich, sehr viel Angst und schaffen es dann nicht, in dieses Vertrauen in das Leben reinzukommen. Wie erlebst du das gerade, wenn du mit Menschen arbeitest?
Ja, aber es ist ja auch was Neues und ich versuche das umzuwandeln in eine Art Neugierde, auch bei mir selber, ne? Es gibt nichts, es ist ja auch wieder so, dass dieses, da müssen wir auch aufpassen, hier in unseren Bereichen, also in der westlichen Welt, weil wir wollen immer so Quick Fixes. Wir wollen einfach schnelle Lösungen verkaufen. Aber es ist wahnsinnig unethisch. Weder im Coaching kannst du eine Lösung verkaufen, noch in der Achtsamkeit, noch in der Spiritualität. Es ist einfach ein Prozess, der ziemlich wenig mit uns zu tun hat, als die Leute, die das anleiten, weil wir gehen ja immer davon aus, jeder trägt die Lösung in sich. So, Und ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen, ne, dass wir eben nicht sagen, ach, und wenn du jetzt achtsam bist, dann ist das die Lösung für deine Probleme. Nein. Und wenn wir nämlich das, diesen Raum halten können, das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, dann kann eben mit dieser Tür, die dann aufgeht, immer wieder eine neue Tür aufgehen. Also so empfinde ich das für mich. Das ist so ein, interessant, was da jetzt für ein Gefühl hochkommt. Woher kann das kommen? Es ist wie so eine Inquiry, mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, also ein Erforschen, Ergründen eher.
Genau.
Ne? Und das finde ich dann wahnsinnig spannend. Ich kann immer wieder was Neues über mich lernen. Ich kann gucken, woher kommt dieses Gefühl? Wann kommt dieses Gefühl? Ach, es ist auch eigentlich nur eine Angst. Und hey, die ist auch gleich wieder vorbei, weil ich merke zum Beispiel bei mir selber auch, dass seit ich so offen geworden bin durch meine eigene Praxis, ich kann anders damit umgehen. Heißt es, dass ich nie wieder ungute Gefühle habe oder herausfordernde oder Angst? Ey, ständig, ja. Und manche Muster sitzen auch sehr tief. Ich habe auch viele Persönlichkeitsmuster bei mir verstanden. Werde ich die für immer ablegen? Nein, manche ja, manche nie. Der Unterschied ist, ich weiß, es geht wieder vorbei. Das weiß ich, und zwar bewusst. Ich weiß ganz bewusst, es geht wieder vorbei. Und ich weiß auch, wie ich es ein bisschen schneller vorbeigehen lassen kann manchmal. Und manchmal ist Achtsamkeit auch zu sagen, weißt du was, ich merke, heute ist one of these days und ich werde nichts machen, um das zu verbessern oder daran rumzudoktern. Ich akzeptiere es einfach. Und manchmal ist es aber auch, oder fast immer, dass es mich nicht so lenkt. Ja, also dass die Angst mich nicht lenkt, dass die Angst oder diese Prägungen oder was auch immer da ist, nicht hinterm Steuer meines Lebens sitzt. Vielleicht mal für einen kurzen Streckenabschnitt, aber nicht generell. Und das hilft mir ungemein. Und dann hat man auch nicht mehr diese Angst, weil man merkt, man muss diese Angst vor der Angst gar nicht haben, weil es ist einfach nur ein Entdecken und ein Verstehen und Merken, it shall pass and it will pass.
Ja, absolut. Und denke ich auch, als du gesagt hast, dass wir für uns nicht einfach sagen können, als Coach oder als Berater oder Therapeut, wer auch immer man ist, ich gebe dir hier einen Quick-Fix, mach einfach nur ein bisschen Achtsamkeit und dann ist es weg, sondern auch das Verständnis für derjenigen, der gerade diese Angst hat, dass das eben auch eben nicht einfach nur mit einer schnellen Mentalstrategie weg ist, sondern dass das etwas, dass das ein System ist und dass man da einfach mal das Leben auf in unterschiedlichsten Ebenen anders leben darf und angehen darf und dass sich das dann schon entwickelt und man lernt, mit dieser Angst auch zu gehen und dann eben genau das zu erfahren, was du beschreibst, dass es eben auch wieder vorbeigeht. Gerade wenn man sich darauf einlässt und es auch akzeptiert, da hast du auch so einen ganz, ganz wichtigen Begriff genannt, der ja auch für viele so schwierig zu haben ist. Und ja, und das Vertrauen dann eben einfach auch als eine Entscheidung im ersten Schritt, ne? Weil ich glaube, wenn ich im Misstrauen bin, hat man eigentlich sich schon die Haupttür zum Leben verschlossen, weil das Leben beruht ja auf einer Vertrauensentscheidung.
Absolut. Und es ist aber auch manchmal auch schwierig, weil eben wir in dieser ganzen Arbeit Dinge nehmen, die eigentlich sich diametral gegenüberstehen. Ne? Du hattest es ganz am Anfang gesagt, Sicherheit und Freiheit zum Beispiel. Oder eben Mut und Unsicherheit oder manchmal auch so dieses schnelle Lösungen, weil manchmal gibt es dir, manchmal ist es so ein Umdenken, das ist ja Coaching, kurzzeitige Lösungstherapie, aber eben für eine konkrete Sache, die gerade im Leben stattfindet, aber nicht für ein Gefühl. So, aber dann eben okay, schnell irgendwie für eine Sache ein Verständnis zu entwickeln und vielleicht für diese ganz konkrete Sache auch eine schnelle Lösung, die aber kein Quickfix ist, denn auf der anderen Seite ist halt dieser langwierige Prozess so. Und wenn wir zur Unsicherheit kommen, ja, es ist ja, Sicherheit ist eh, es ist ja ein, ist ja eine Illusion, nichts ist sicher. Trotz alledem, und ich bin die Erste, die das sagt, will ich mir natürlich ein sicheres Nest schaffen. Ja, also will ich existenziell abgesichert sein, will ich gucken, dass es mir gesundheitlich gut geht. Also ich kann ja vieles tun, aber der große Lauf der Welt, so, ja, und manchmal hilft, also ist nicht klar, und manchmal hilft mir das aber auch, wenn ich merke, also ist jetzt ein gewagter Gedanke, aber er ist real, überleg mal an alle, die zuhören, kennt ihr den Namen oder viele Geschichten von euren Eltern im besten Fall? Ja, von euren Großeltern auch. Vielleicht noch von euren Urgroßeltern. Davor ist niemand mehr bekannt euch. Heißt, das sage ich mir manchmal, ich bin gar nicht so wichtig, ich nehme mich viel zu wichtig. Es interessiert in 3 Generationen keinen Menschen mehr, wer ich war. Es wird sich niemand mehr für interessieren. Das schenkt auch viel Freiheit. Heißt das jetzt, dass ich unwichtig bin? Nein, im Gegenteil. Ich soll ja in meine Selbstwirksamkeit kommen. Ich will mein Leben berühren. Ich will das Leben anderer berühren, meiner Familie berühren. Aber dieser Gedanke nimmt ganz viel Angst trotzdem. Und das ist aber natürlich manchmal auch nicht so einfach, weil da ist so dieses ganz große, eigentlich ist es egal, und das, deine Selbstwirksamkeit, du kannst ganz viel tun. Ne? So, und das für sich zusammenzubringen, ist, glaube ich, manchmal auch nicht so einfach.
Ja. Aber das Leben ist ja gerade dieser Widerspruch. Und ich glaube, je mehr wir das in dieses Annehmen dessen kommen, umso besser können wir dieses Spiel namens Leben auch einfach spielen. Die Zeit, die, Gott, wir haben so viel zu besprechen, aber lass uns jetzt mal in den dritten Teil gehen, die Zukunft. Und da hast du schon 2 Begriffe gebracht, die ich so schön finde, weil sie genau dieses Phänomen beschreiben, was, glaube ich, so ganz gängig ist für das Menschsein von so vielen, eben diese Problemtrance versus die Lösungstrance. Also eben für die Zukunft nur zu sehen, was alles schief gehen kann, wo es Hindernisse gibt, wo es Hürden gibt. Und ich kann ja meinen Job nicht wechseln, weil, obwohl ich todunglücklich bin. Und ich kann ja nicht und ich kann ja nicht und ich kann ja nicht. Und gleichzeitig bin ich im Hier und Jetzt so unglücklich. Was wäre dein, ohne dass es jetzt ein Quickfix ist, aber was ist für dich der Haupthebel, um von dieser Problemtrance in diese Lösungstrance zu kommen?
Ich hatte meinen Chef, der hat was zu mir gesagt, das habe ich nie vergessen, es war einer meiner ersten Chefs, der hat gesagt, Sarah, du nicht Sorge haben, Sorge tragen. That's it. für mich. Weil das heißt nicht, dass die Sorgen nicht da sind, ja. Aber wenn ich sie einfach nur habe, dann ändere ich sie nicht, dann versinke ich da drin. Oder ich kann mir angucken, okay, was kann ich machen, um das zu ändern, damit ich mich sicherer fühle. Weil, weißt du, zu uns kommen ja viele Leute, die auch sagen, ich möchte eine neue Ausrichtung im Leben, einen neuen Job vielleicht. Und das sind ja alles wahnsinnig intelligente Menschen, die machen das nicht, noch nicht, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, ihnen die Kapazität dafür fehlt, sondern weil da Sorgen sind. Und die sind auch reell. Ne? Wir alle müssen unseren Kühlschrank voll machen. Wir alle haben auch, wir wollen irgendwelche gewisse Erwartungen erfüllen und so weiter und so fort. Das heißt, Sorge tragen. Und das finde ich wahnsinnig hilfreich. Steve DeShazer, also der Vater quasi der kurzzeitigen Lösungstherapie, hat ja auch gesagt, dem Problem, der Lösung ist es egal, wie das Problem entstanden ist. So. Mhm. Das heißt, das Problem ist da, aber es darf auch da sein und ich würdige es auch. Es ist nicht so, dass ich es ausblende, ne, was ja auch oft passiert in diesen ganzen, sag ich mal, Persönlichkeitsentwicklungsblase, in der wir uns ja auch bewegen. Ja, ist da einfach, ist nicht da. Nee, es ist ja, obviously ist es da. So.
Ja.
Aber was kann ich tun? Übrigens auch ganz oft bei so Sachen wie Weltschmerz, ja, weil natürlich werden wir erschlagen von Sachen und ich finde auch Spiritualität, wie ich sie lebe, hat nichts damit zu tun, mich in so eine Blase zu begeben und zu sagen, so ja, also wenn man das erstmal aus spiritueller Sicht sieht, ist es eh egal und ach, die ganzen menschlichen Belange und weil die da alle sich in Konflikten verstricken, wenn alle so denken würden wie ich, würde es das nicht geben. Nee, das ist ja totaler Quatsch. Das ist ja Spiritual Bypassing, das hilfst du ja niemandem mit. Wenn wir gucken, wo Spiritualität wirklich herkommt, nehmen wir zum Beispiel die Tibeter als verfolgtes Volk, ja, die eben Aktivismus betreiben, ja, das ist, hat was sehr, sehr aktivistisches Spiritualität. Aber ich muss eben auch da wieder Selbstfürsorge gucken und Mitgefühl, ja, wo bin ich in dem Ganzen, um dann gestärkt die Sachen anzugehen. Aber zu sagen, naja, das gibt das Problem nicht, natürlich gibt es die Probleme. Wie kann ich aber ein Teil der Lösung sein? Sowohl weltlich gesehen als auch in meine eigenen Dinge. Ja, wie kann ich das angehen? Wie kann ich Hindernisse, die kommen, aus dem Weg schaffen? Und jetzt, um nochmal ganz konkret auf deine Frage einzugehen, mir hilft da tatsächlich oft der Blick in die Vergangenheit, weil, und ich gehe jetzt mal davon aus, alle, die diesen Podcast hier hören, sind erwachsene Menschen. Jeder von uns hat schon so viele Probleme gelöst im Leben. Wir vergessen das nur oft. Ne? Wir alle waren schon in Situationen im Leben, wo wir das Gefühl hatten, ey, ich sitze gar nicht mehr hinterm Lenkrad meines Lebens. Das Leben hat mich auf dem Beifahrersitz oder in den Kofferraum geschleudert. Und jeder von uns ist aus diesem Kofferraum rausgekrabbelt, auf dem Beifahrersitz und rübergerutscht wieder auf dem Fahrersitz und hat das Lenkrad in die Hand genommen. Und da zu gucken, was war das zum Beispiel, als du verlassen wurdest und dein Herz gebrochen wurdest, um wieder dich zu öffnen für eine neue Beziehung? Was war das, als du den Job nicht bekommen hast, auf den du dich so gefreut hast, als ein Familienmitglied gestorben ist, ein Verlust, als du eine Krankheit hattest, wie bist du damit umgegangen? Was hat dich zurückgebracht oder so am Leben, wie hast du dich ins Leben getragen? Und das ist eine Selbstwirksamkeit, die wir oft unterschätzen. So, und sich da ganz bewusst drauf zu fokussieren, weil was passiert in unserem Gehirn? Diese Areale im Gehirn, die damals bei der Lösungsfindung beteiligt waren. Wenn du ganz bewusst den Fokus darauf richtest, dann kannst du die aktivieren und auch für die jetzige Situation, wo du dich vielleicht hilflos fühlst oder wo du sagst, ich will eine Veränderung, aber ich traue mich nicht wirklich, weil da gibt es so viele Risiken, nutz das. Du hast schon so viele Probleme gelöst. Die kurzzeitige Lösungstherapie geht davon aus, dass jeder erwachsene Mensch mit jedes Problem, mit dem er sich individuell konfrontiert sieht, also ich sage jetzt nicht die globalen Krisen, sondern wirklich individuelle Probleme aus sich heraus selber lösen kann, weil er eben oder sie schon so viele Probleme im Leben gelöst hat. Also you got this und du kannst dich auf dich verlassen. Wir vergessen das oft.
Ja, absolut. Das fand ich so schön, als du gesagt hast, Sorge tragen. Da ist einerseits der Aspekt von, ich übernehme die Verantwortung. Und finde ich auch, was du beschrieben hast, immer wieder diese Absicht auch zu treffen. Ich finde jetzt eine Lösung und der Rückblick, wo jeder für sich sehen kann, ich habe ja schon so oft immer wieder eine gute Antwort auf das Leben gefunden. Und das kann einen, glaube ich, wirklich bestärken und ja, da auch wirklich genau diese Selbstwirksamkeit erschaffen. Wie stehst du zu deiner Intuition? Vertraust du ihr? Ist ja gerade so auch, wir sind ja hier im westlichen Kontext, so wie bei der Achtsamkeit, so was, es kommt jetzt hier auf meine Präsenz an, ich will doch jetzt hier was machen. Und jetzt stehen ja auch so viele mit ihrer Intuition auf Kriegsfuß. Ist ja auch so eine ganz oft so eine Frage, ja, mein Bauchgefühl sagt das, oder aber ich habe gar, angeblich hat man gar kein Bauchgefühl. Also ich persönlich war auch so jemand, ich war total verkopft. Und mein Weg, so mein Heilungsweg war, dass ich wieder eine Beziehung zu meiner Intuition aufgebaut habe und ich ihr mittlerweile auch viel Gehör schenke. Nicht nur, aber ich bin in einer intensiven Beziehung mit meiner Intuition. Wie ist es bei dir?
Das würde ich bei mir auch sagen. War aber auch ein Weg dahin. Ich glaube, die war immer stark. Ich glaube auch bei jedem, ehrlich gesagt. Und dann, ich persönlich habe natürlich dann auch oft nach Wegen gesucht, die klein zu reden, ne? Und weil wir sind ja auch hier geprägt in der westlichen Welt, rational geprägt. Wir brauchen Beweise für alles, was ich auch gut finde. Also in meiner Arbeit auch, ich finde es gut, wenn ich Sachen erzähle und die irgendwie auch belegen kann. Durch Forschung zum Beispiel, ja. Aber was passieren kann, ist, dass man dann die Intuition kleinredet und besonders schlau zum Beispiel dastehen will. So, na? Und wenn sowas bei mir passiert, dann merke ich, oh, so, das ist wieder nur eine Strategie, ein Mechanismus, den ich anwende. Und ja, die Intuition ist sehr stark bei mir, aber ich würde nicht sagen, dass ich komplett immer auf sie höre. Das ist auch noch ein Prozess. So. Also es gibt Dinge, die weiß meine Intuition schon, aber meine Prägungen und meine Muster lassen mir nicht zu, immer direkt meiner Intuition zu folgen. Das wäre jetzt, zum Beispiel, wenn ich das jetzt einfach hier sagen würde, würde ich lügen. Manchmal kriege ich das gut hin, und manchmal, vor allen Dingen bei den großen Dingen, braucht es dann doch ein bisschen Zeit. Ja. Weil das System muss auch hinterherkommen, ne? Und mein Leben muss hinterherkommen. Und klar, wäre das optimal, wenn ich immer meiner Intuition direkt folgen könnte. Aber ich glaube, es ist auch okay, wenn es ein bisschen Zeit braucht und wenn der Rest hinterherkommen darf, solange du sie da sein lässt. Denn deine Intuition ist etwas sehr, sehr, sehr Beschützenswertes. Und das da sein zu lassen. Und wir haben in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen auch. Wir leben ja in einer Welt, die sehr nach außen gerichtet ist. Haben wir ja schon eingangs darüber gesprochen, ne? Dass wir auch so diese Validierung von außen und jetzt nehmen wir mal Social Media dazu und alles. Also alles wird ja direkt bewertet. Wir tragen alles nach außen und alles wird bewertet in Form von mögen wir nicht und so weiter und so fort. Und die Intuition ist für mich dieser Raum, wenn keiner zuschaut. Dass der schon stark ist ohne Validierung und das dazulassen ohne Validierung, das ist für mich die Intuition, das ist auch der Ursprung von wahrem Erfolg. Ob das nun Erfolg ist, hey, ich bin erfolgreich mit meinem Buch oder einfach Erfolg im Sinne, was ist überhaupt für mich Erfolg? Ich möchte mich ausdrücken, nicht alles muss immer sichtbar nach außen sein. Und da wird es geboren, wenn keiner zuschaut, das ist die Intuition und da dran zu bleiben.
Ja, erlebe ich auch so. Und als du gerade beschrieben hast, dass es dann auch Zeit kosten darf, dass dein System hinterherkommt, eben auch für sich selbst dieses Mitgefühl zu haben. Das fühle ich in meiner Intuition. Ich traue mich aber noch nicht, das radikal im Außen zu leben, aber ich bin da mitfühlend mit mir und gehe da immer wieder rein und taste mich eben sanft Stück für Stück vor. Also ich kann das absolut nachempfinden. Ja, wie beendet man jetzt so eine Zeitreise? Weil wir sind jetzt schon durch die drei Etappen durch, also die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und ich dachte, ich frage dich einfach, wenn du dieser inneren Stärke, die wir jetzt in den drei Abschnitten, der wir uns jetzt immer wieder angenähert haben, und weil du ja in der Musikindustrie tätig warst, keine Sorge, du musst nicht singen, Aber wenn du einen, hast du einen Song im Kopf, der dir, wahrscheinlich wechselt sich das gerade auch immer wieder im Leben, aber was ist es im Moment? Welcher Song wäre für dich gerade so diese innere Stärke oder diese Resilienz, was so dieses Gefühl für dich trägt?
Es gibt so viele Songs und so viel Musik, aber den, weil du gerade auch gesagt hast, ich muss mal kurz auf mein Handy gucken, um den nicht falsch zu nennen, und zwar ist das Stormzy, Smile, Stormzy und India Ree, I Got My Smile Back, und das ist wirklich, das beschreibt das ziemlich gut, was wir heute hier abgehandelt haben, weil er auch sehr offen über seine Themen spricht, über Ängste in dem Song, über Ängste, die einen zurückhalten, sogar Depressionen, und wie er dann quasi jetzt aber da raus ist und quasi die Hoffnung sein Wegbegleiter geworden ist und ja, sein in die Zukunft guckt mit einem Lächeln. Also ein richtig cooler Song.
Wir wissen jetzt alle, was wir zu tun haben. Ich habe meinen berühmten Post-it, ich habe mir das schon aufgeschrieben, und ich danke dir von Herzen für diesen Titel, weil Musik ist etwas, was mich so begleitet und prägt und auch trägt. Also von daher, Sarah, ich danke dir von Herzen für dieses, ich sage es noch einmal, Herzensgespräch. Ich denke, wir haben viele, viele Impulse weitergeben können. Für alle, die jetzt zuschauen oder zuhören, wer das Buch von Sarah lesen möchte, Lebe das Leben, das du leben willst, gibt es auf allen gängigen Plattformen, kann ich absolut empfehlen. Ich sag bis ganz bald, Sarah.
Dankeschön, bis bald. Ciao, ciao.
Was für eine Zeitreise durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Gespräch mit Sarah hat mir noch einmal bestätigt, dass es bei der Resilienz viel mehr um Verbundenheit und Weichheit geht als um Widerstandskraft und Härte. Ja, und wenn du jetzt weitergehen möchtest, dann schau dir unbedingt Sarahs Buch an, Leb das Leben, das du leben willst. Oder wenn es dir vor allem um gesundheitliche Themen geht, dann buche dir unbedingt heute noch ein kostenloses Kennenlerngespräch mit unserem Beratungsteam, damit wir gemeinsam schauen können, ob und wie wir dir helfen können. Dominik, ich und das ganze Team, wir freuen uns dann darauf, wenn wir dich schon sehr bald bei uns im Coaching begrüßen dürfen. Mach's gut, deine Tina.